Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit dem Serienproblem. Wenn man sich etwa 30 Stunden lang Serien ansieht, dann merkt man irgendwann, dass etwas mit der Zeit nicht stimmt. Und wir sprechen hier von Qualitätsserien. Serien also, die nicht nur viele Zuschauer haben, sondern die hochwertig produziert sind und zudem sehr gute Kritiken erhalten haben. Wir sprechen hier über Rentierbaby, Fallout, Ripley und Succession. Es gibt ein Zeitproblem. Und es wäre zu einfach zu sagen, diese Serien sind einfach zu lang. Grundsätzlich stimmt das, aber wir sollten das präzisieren. Und mit dem zeitlichen Problem geht ein erzählerisches einher. Es muss Zeit gefüllt werden, irgendwie, um auf Serienlänge zu kommen. Das geschieht auf verschiedene Weisen, allesamt nerven sie. Blicken wir zunächst auf Rentierbaby, die Serie, die sehr erfolgreich auf Netflix läuft. In der ersten Folge sehen wir den Protagonisten auf dem Polizeirevier. Er will dort eine Stalkerin anzeigen, die ihn seit 6 Monaten verfolgt, die ihm insgesamt 41.000 E-Mails schreibt. Er hat diese Frau in einer Bar kennengelernt und sie kann nicht mehr von ihm ablassen. Was geschah in diesen 6 Monaten und warum meldet dieser Mann sich erst jetzt? Diese Frage treibt einen um und so bekommen wir erzählt, was in den 6 Monaten so passiert ist. Die ersten beiden Folgen sind raffiniert und suffisant erzählt. Es könnte eine interessante Serie sein über unsere unbedingte Sehnsucht nach Anerkennung. Es könnte eine hervorragende Allegorie auf das Dating- und Social-Media-Zeitalter sein. Aber dann in Folge 4 gibt es eine unendlich lang ausgedehnte Backstory davon, dass dieser Mann eigentlich ja Comedian werden wollte, dass er beim Comedy Festival in Edinburgh war, dass er dort einen Mann kennenlernte, der ihm helfen wollte, er aber dann in Drogenexzesse geriet und schließlich mehrmals sexuelle Gewalt erfährt. Zäh, lamoyant und humorlos wird jetzt von Folge 4 bis 7 äußerst umständlich die Leidensgeschichte des Protagonisten erzählt. Und jetzt sehen wir also die ganze Stalking-Geschichte in einem anderen Licht. Wir erfahren, dass dieser Mann stark traumatisiert ist und deshalb so eigenartig dann auf diese Stalkerin reagiert. Er sich erst einmal auch geschmeichelt fühlt, sich danach sehnt, geliebt zu werden. Narratologisch betrachtet können wir sagen, wir hätten diese ganze Stalking-Geschichte nicht gebraucht, wenn man uns nur erzählen will, dass Opfer von sexueller Gewalt oft sehr lange sehr traumatisiert sind. Rentierbaby geht schließlich bei der Allerweltsweisheit vor Anker. Es ist schön, wenn man von jemandem geliebt wird. Hätte man nicht zu Beginn der ersten Folge die Neugier geweckt, hätte man das alles chronologisch erzählt, wären wir alsbald eingeschlafen. Aber indem man diese Situation auf dem Polizeirevier kreiert, wir neugierig werden, was ist mit der Frau, was ist mit dem Mann, warum hat es so lange gedauert, versucht man uns also hinzuhalten, denn wir warten auf einen Aha-Moment und den soll uns die Backstory bieten, tut sie aber nicht. Schlussendlich haben wir 4 Stunden Lebenszeit vergeudet. Aber diese Serie beruht, könnte man jetzt einwenden, doch auf einer wahren Geschichte. Stimmt, aber das Leben schreibt nicht immer die besten Geschichten. Die Tatsache, dass der Mann vergewaltigt wurde, erklärt für uns sein eigenartig wirkendes Verhalten gegenüber der Stalkerin. Es ist aber damit auch geradezu banal. Die Stalker-Geschichte weist damit über nichts hinaus, denn wir haben es hier mit einem sehr individuellen Schicksal zu tun. Und so sind wir eigentlich nur dazu angehalten, dieses narrative Rätselraten weiterzuspielen, um ein bisschen Zeit zu füllen. Aber haben wir etwas davon? Eher nicht. Ganz anders geht die Serie Ripley vor, die auch auf Netflix zu sehen ist. 8 Stunden lang ist diese Serie lang eine Adaption von Patricia Highsmiths Roman Der talentierte Mr. Ripley. Andrew Scott ist in der Titelrolle zu erleben und er macht die Sache großartig. Ästhetisch ist die Serie ein Fest für die Augen. Im schönsten Schwarz-Weiß sehen wir, was da geschah in den 60er Jahren in Italien. Wir sehen hier die Stilisierung eines Protagonisten. Ja, diese Stilisierung, die der Protagonist Ripley anstrebt, die ist es auch, die die Kamera anstrebt und uns dann zeigt. Angelehnt ist das an die Hell-Dunkel-Malerei von Caravaggio. Die Story ist so, dass Ripley dort einen, so scheint es, ehemaligen Kameraden treffen soll. Im Auftrag des Vaters soll er ihn wieder nach Hause holen, aus Italien zurück in die USA. Aber dieser Ripley hat etwas anderes vor mit diesem reichen, bekannten Greenfield. Er will dieser Greenfield werden. Er will diesen Greenfield ermorden, um selbst Greenfield zu werden. Patricia Highsmith, wie auch diese Serie, arbeiten mit Oberflächenarrangements. Ripley wird zu Greenfield, indem er seine Gesten übernimmt, seine Hemden, seine Schuhe trägt. Es gibt zwei Verfilmungen bereits, eine mit Alain Delon, die andere mit Matt Damon. Beide sind sehenswert, aber diese Filme konzentrieren sich zu sehr auf den Plot, genauer gesagt auf das, was geschieht. Die Serie zeigt richtigerweise, wie es geschieht. Darum geht es auch Patricia Highsmith. Der Mord wird hier gezeigt als schöne Kunst. Der Mörder ist ein amoralischer Ästhet. Aber es gibt dennoch ein Problem. Wir schauen Ripley durchaus gern dabei zu, wie er sich noch ein Glas eingießt, wie er sich selbstverliebt im Spiegel betrachtet, wie er durch Venedig flaniert. Es ist herrlich zu sehen, wie er nach Caravaggio-Gemälden die richtige Lichtstimmung in seinen opulenten, angemieteten Wohnungen herstellt. Aber es gibt diese unendlich langen Durststrecken und irgendwann wird man müde, noch ein schönes Schwarz-Weiß-Bild und noch ein schönes Schwarz-Weiß-Bild zu sehen. Und ja, dann wird uns auch gezeigt, wie 30 Minuten lang eine Leiche aus der Wohnung fortgeschafft werden muss. Und Highsmith schildert all dies ebenso detailverliebt. Es gibt jedoch einen Vorteil der Literatur gegenüber dem Film. Was im Inneren der Figuren vorgeht, kann die Literatur ganz einfach aussprechen. Der Film muss es zeigen, wenn man nicht laufend eine Erzählerstimme aus dem Off sprechen lassen will, wie das beispielsweise bei Rentier Baby geschieht. Eine solche Maßnahme aber würde eine Serie wie Ripley gänzlich ruinieren. So aber blicken wir permanent in das Pokerface von Andrew Scott, sehen die Oberflächenarrangements, aber wir langweilen uns, während wir bei Highsmith zum Beispiel so etwas lesen. Schweigend gingen sie den Hügel hinunter. Was konnte Marge nur über ihn gesagt haben, fragte sich Tom. Ein plötzliches Schuldgefühl trieb ihm den Schweiß auf die Stirn. Ein formloses, aber heftiges Schuldgefühl, so als hätte Marge Dickie erzählt, Tom habe gestohlen oder etwas ähnlich Schändliches verbrochen. Dickie würde sich nicht so eigenartig benehmen, wenn Marge ihm lediglich die kalte Schulter gezeigt hätte, dachte Tom. Dickie schlurfte mit eingeknickten Beinen den Hügel hinunter, so dass seine knochigen Knie vorstanden, ein Gang, den Tom mittlerweile unbewusst nachahmte. Wir bekommen hier also Äußerliches präsentiert, zum Beispiel den Schweiß auf der Stirn, aber auch, was Tom Ripley dazu denkt. Das fehlt in der Serie, muss notwendigerweise fehlen und damit schafft die Serie es aber nicht, die eigentliche Stimmung, diese innerlichen Zerrissenheiten uns zu zeigen. Und so bleiben viele Bilder leer und hohl. Ohne die Gedanken Ripleys wird uns die Zeit lang, so schön die Bilder auch sind. Der Ästhetizismus bekommt dann etwas Beliebiges. Erst in der letzten Folge, wenn die Erzählung an Fahrt gewinnt, die Dialoge intensiver werden, stellt sich wieder eine Spannung her. Viele Einstellungen dauern auch einfach viel zu lang. Die Kamera hält drauf und es endet nicht. So kann man auch Zeit füllen, ganz so wie auch die Amazon Prime-Serie Fallout vorgeht, die auf einem Computerspiel basiert. Sie ist hochwertig produziert, ohne Zweifel. Sie schildert eine Dystopie und zugleich eine alternative Geschichtserzählung. Was wäre, wenn es nach dem Zweiten Weltkrieg anders verlaufen wäre und Atombomben gezündet worden wären? Wir hören die schmalzige Popmusik der 50er Jahre auch noch 200 Jahre später. Dann leben nämlich die übrig gebliebenen Menschen zu einem gewissen Teil in Bunkern verstreut, Walls genannt. Dort leben sie und haben unterschiedliche Regierungssysteme, beziehungsweise testet man wohl Regierungssysteme an ihnen. Wie aber kam es zu all dem und wer steckt eigentlich dahinter? Diese Frage soll uns bei der Stange halten und natürlich wird erst nach knapp 8 Stunden erklärt, was da eigentlich los war. Die Szenen sind auch sehr lange gehalten, länger als nötig. Oft dauert es, bis die Kamera ausgeht, bis wir zur nächsten Szene übergehen. Oft stehen die Protagonisten einfach so in der Landschaft herum und wundern sich. Mit großen Augen starren sie durch die Gegend. Fast könnten sie dabei sagen, krass, ich spiele wirklich in einer Serie mit. Fallout ist furchtbar langsam erzählt. Schritt für Schritt schleichen diese Figuren durch die kaputte Welt. Sie fragen sich mal das eine, mal das andere, kommen doch nicht weiter und schon ist wieder 1 Stunde vergangen. Schwere Cello-Klänge spielen dazu. Ja, hin und wieder gibt es Action-Szenen und es werden ein paar Körperteile abgeschnitten. Aber es ist doch eigentlich eine Serie, in der fast nichts passiert. Und wir nur darauf warten, dass wir in der 8. Stunde mal erklärt bekommen, worum es da eigentlich geht. Ella Purnell spielt Lucy McLean und diese Lucy wird dann irgendwann gefragt, wie wär's, wenn ich dir erzähle, woher ich deinen Vater kenne und wer er wirklich ist. Denn diese Tochter ist eigentlich auch bei ihrer langen Odyssee auf einer Vatersuche. Und ja, wir brennen auch darauf, endlich zu erfahren, was da los war. Und so hören wir, dass hinter all dem, was Schreckliches geschehen ist, ein Konzern steckt, der die Monopolherrschaft anstrebt. Und zwar dachte er sich, dass man auf Zeit spielen kann, indem man erst einmal alles zerstört, alle Konkurrenten ausradiert, muss man nur lange warten, bis irgendwann die nukleare Katastrophe wieder eingehegt ist und man Zeit hatte, dann eine alternative Regierung aufzubauen. Und welche Regierung die beste ist, das könnte man ja erproben in verschiedenen Bunkersystemen mit verschiedenen Regierungen. Denn die Zukunft der Menschheit läuft auf das perfekte Management hinaus, erfahren wir. Also man erforscht hier das Personalwesen am lebendigen Objekt, erforscht also in einem Konkurrenzsystem, welcher Bunker funktioniert besser, was die ideale Regierungsform ist. Man erstellt damit als einzelner Konzern einen proprietären Markt, auf dem dann alles stattfindet. Ja, das hat natürlich auch mit dem Plattformkapitalismus zu tun. Aber ist das wirklich intelligente Kapitalismuskritik? Es ist doch eigentlich eine sehr simple Konzernkritik. Monopole sind ja vielleicht nicht das entscheidende Problem, sondern vielmehr ist es ja die Zeit, die wir aufwenden müssen, um die Profite der Konzerne zu erwirtschaften, die für uns ein Problem ist. Hier aber haben einige wenige für sich das ewige Leben produziert, um dann auf langfristige Art und Weise investieren zu können in einen Konzern, der die absolute Monopolstellung hat und keine Mitbewerber mehr aus dem Weg räumen muss, weil die nukleare Katastrophe für alles gesorgt hat. Alle Kriegsparteien sind beseitigt und am Ende bleibt nur noch einer übrig, der die Welt nach seinem Gutdünken gestalten kann. Die Prämisse von Fallout ist schlicht. Da jedoch aufgrund dieser die Menschheit beinahe komplett ausgerottet wird, erscheint sie uns bedeutsam. Wir latschen mit Lucy 8 Stunden über verbrannte Erde, um wenig gescheite Kritik an Monopolbestrebungen von Konzernen zu erhalten. Wie wird es wohl weitergehen, fragt man sich dann am Ende. Und das fragt man sich auch nach der 1. Staffel von Succession. Offen gestanden, es ist doch völlig egal. Fast möchte man sagen, es gibt viel zu viel Kapitalismuskritik. Aber genauer gesagt müsste es heißen, es gibt viel zu viel falsche Kapitalismuskritik. Man beschäftigt sich ein bisschen mit Konzernen oder beschäftigt sich damit, wie reiche Leute in diesen Konzernen regieren. Nun, Genau das tut Succession. Es ist eine gut besetzte, tadellos inszenierte Serie über einen alten Medienmogul namens Logan Roy, der fast mit einem Bein im Grab steht. Als dieser Mogul dann auf der Intensivstation versorgt wird, beginnen die Ränkespiele unter seinen vier Kindern über die Nachfolge. Hinzu kommt noch seine zweite Ehefrau, die eigene Interessen verfolgt. Und außerdem gibt es noch unterschiedliche Positionen im Board. Als der Patriarch wieder erwarten in die Firmenzentrale zurückkehrt, nimmt der Krieg um Macht und Anerkennung noch weiter zu. Jeder kann jederzeit jedem ein Messer in den Rücken rammen. Das haben wir nach etwa 60 Minuten verstanden. Die Serie ist angelehnt an die Königsdramen von Shakespeare, jedoch ist der Vergleich lachhaft, da die Dialoge nicht annähernd die Literarizität von Richard III. Oder King Lear aufweisen. Hier wird nur fortwährend gespielt mit Präsenz und Charisma. Ja, es sind gute Schauspieler und sie können gut in Räume auftreten, sie können herumschreiten, sie können stehen bleiben, sie können einander tief in die Augen blicken, ohne einmal mit der Wimper zu zucken. Aber was sagen sie denn? Sie sagen eigentlich über all die Folgen hindurch nichts anderes wie I see you. Here she is. Look at you. There he is. Don't fuck with me. Mehr erfahren wir doch eigentlich nicht. Wir erfahren nichts über den modernen Kapitalismus. Wir erfahren nichts über eine Herrschaft, außer dass ein Konzern sehr machiavellistisch organisiert ist, dass ein Konzern im Prinzip eine kleine Diktatur ist und dass da der Patriarch selbstverständlich die Allmacht hat und nach Gutdünken seine Sympathien verteilt oder wieder entzieht. Eigentlich ist Succession nicht mehr als eine Seifenoper, vergleichbar mit dem Denver Clan. Es passiert ganz viel, ja, aber am Ende hat man sich nur einmal im Kreis gedreht und nichts ist passiert. Und so ist diese Serie vielleicht zugleich sehr nahe am Reality-TV. Was wird wohl heute Abend im Sommerhaus der Stars passieren? Und das liegt an der Struktur, die in der Sache liegt. Bekanntermaßen sind Unternehmen wie Diktaturen mit klaren Hierarchien. Es gibt eine Spitze, die entscheidet. Und dann gibt es Kontingenzen und Zufälle. Aber dieser Kampf um Macht, der ist nicht wirklich interessant. Er wird sehr schnell sehr redundant. Und der Vergleich mit Shakespeare-Dramen funktioniert auch deshalb nicht, weil Shakespeare dann eine große Intrige zeigt oder vielleicht zwei, aber nicht 57 wie in dieser Serie. Ja, man kann hier ganz gut den Habitus der Milliardäre studieren, dieses Quiet Luxury-Phänomen, aber eigentlich bleibt alles trivial. Alle wollen möglichst viel Macht, schmieden dafür alle möglichen Allianzen. Über den Kapitalismus erfahren wir nichts, über Milliardäre erfahren wir höchstens, dass sie sehr abgebrüht sein müssen. Das hatten wir aber auch schon geahnt. Succession schlägt unsere Zeit tot, wenn auch handwerklich auf hohem Niveau. Aber eine Intrige, die auf die nächste folgt, bleibt am Ende banal. Ohne ästhetisch oder erzählerisch irgendetwas Neues, Unerhörtes zu bringen, wurstelt sich Succession so durch die Folgen hindurch. Ist also alles schlecht? Vielleicht sollte man ein ganz einfaches Kriterium einmal einführen an Serien. Hätte man das, was man erzählt, auch in 120 Minuten machen können. Selbstverständlich hätte man dann nicht wie in Rentierbaby eine irrsinnslange Backstory erzählen können. Und selbstverständlich hätte man nicht 57 Intrigen, sondern vielleicht nur zwei Intrigen in Succession zeigen können. Aber die Botschaft wäre doch dieselbe geblieben. Wenn man eine Serie erzählen will, dann geht es nicht darum, dass man möglichst viel reinpackt, noch drei Backstories, noch irgendetwas länger auswalzt und noch irgendeine verrückte Wendung an den Tag legt. So funktioniert eigentlich das Boulevardtheater, dass nach jeder Szene sich plötzlich nochmal eine neue Wendung herausstellt und hinterher die Hauptfigur erfährt, dass sie aus Versehen ihren Schwager geheiratet hat. Aber so sollte eigentlich nicht eine Qualitätsserie funktionieren. Was zeichnet eine gute Serie aus? Nun, dass sie diese Zeitlichkeit, die serielles Erzählen in Anspruch nimmt, auch wirklich nutzt, um die Zeit selbst zum Thema zu machen. Und deshalb jetzt, um nicht zu sagen, alle Serien sind schlecht, noch drei Beispiele für gute Serien, die gut mit der Zeit umgehen. Da ist einmal die Serie 303 von Hans Weingartner. Und ich empfehle hier ausdrücklich die Serienfassung, nicht die Spielfilmfassung. Es ist eine Boy-Meets-Girl-Geschichte. Aber diese Serie zeigt uns, wie sich eine Liebe peu à peu entwickelt. Die Länge ist hier wichtig, weil es diese kleinen Veränderungen sind, die langsamen Annäherungen, die entscheidend sind. Die kann man nicht einmal schnell zusammenführen. Eine solche Liebesgeschichte kann man nur im Serienformat erzählen und deshalb ist die Serie auch gerechtfertigt in ihrer Länge. Das zweite Beispiel ist Looking von Andrew Haig. Es ist so, dass diese Serie von einem schwulen Freundeskreis in den 2010er Jahren in San Francisco handelt. Und diese Serie ist dabei so facettenreich wie das Leben. Denn diese Serie fragt sich, wie ändern sich eigentlich mit der Zeit Freundschaften? Welche Erwartungen hat man an das Leben und an die Liebe? Und wie werden diese Erwartungen mit der Zeit erfüllt, enttäuscht? Oder wie verändern sich diese Erwartungen? Und das wird gezeigt mit einem unglaublichen Sprachwitz, mit Dialogen, die so brillant aus dem Leben gegriffen sind und zugleich so eine hohe Artifizialität haben, dass man ganz umgehauen ist davon. Und ich empfehle, diese Serie im Original zu sehen. Denn auch hier bekommt man plötzlich ein Zeitempfinden, dass man dabei gewesen ist bei diesem Freundeskreis. Und ein solches Zeitempfinden stellt sich auch ein bei der Serie The White Lotus. Diese Serie spielt in einem Luxusresort für sehr reiche Leute. Also dort, wo das Personal von Succession Urlaub machen könnte. Und auch hier ist die Länge wichtig. Wir erleben nämlich diesen Urlaub der Reichen mit ihnen mit. Wir verleben die Tage dort und dabei werden uns immer wieder kleinere oder größere Lebens- und Nebengeschichten erzählt. Aber nicht in endlosen Backstories, sondern was sich dort ereignet, darum geht es. Da ist zum Beispiel der Sohn einer Familie, die eine riesengroße Suite gebucht hat und dieser Sohn wird von seiner Schwester nur gepiesackt, von deren Freundin auch und er wird in eine Kammer die ganze Zeit gesperrt und muss dort eigentlich den Urlaub über verbleiben. Es ist ein sehr sensibles Porträt von einem Jungen, der merkt, dass in dieser Welt, in der er sich da gerade aufhält, Männlichkeit nur noch als ein Problem angesehen wird. Und so entscheidet der Junge sich dann, einen anderen Weg einzuschlagen. Diese Serie kann all das nur erzählen, weil sie sich dabei Zeit lässt. Die Zeit muss also auch das Thema einer Serie sein. In diesen drei Beispielen wird die Zeit nicht einfach gefüllt. Hier wird nicht narrativ ein Zwang zum Gucken verordnet, denn noch ist der Plot nicht aufgelöst, sondern hier zeigt sich etwas Zwingendes, nämlich wie die Zeit uns das Leben und Geschichten verändert. Das ist etwas anderes als das Zwanghafte, was irgendeine Plotkonstruktion auslösen kann. Die Zeit und wie sie uns verändert, wird zum Thema. Die meisten anderen Serien sorgen aber nur dafür, dass wir schauen, aber nicht sehen.
Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen, entweder unter www.paypal.me/filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.